ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Da lehne ich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Ist für mich Lee Hollis einer der begabtesten Punksänger aller Zeiten. International. Simon, herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Montagmorgen. Ich hoffe, du hattest ein erholsames Wochenende und hast dich nicht ärgern lassen.
Ich habe mich ein bisschen ärgern lassen, weil Sonntag gestern 30 Grad waren.
Ach geil, das hast du verdient, bei all dem Sonnenhass. Wusste ich gar nicht, dass das jetzt, obwohl, naja, ist Anfang Mai, ne? Portland, auch da kann dich die Sonne erwischen. Ich weiß, du versuchst ihr zu entkommen, wo du nur kannst, aber auch zu Hause kriegt sie dich am Ende des Tages.
Ja, vielleicht muss ich einfach irgendwo nach Sibirien ziehen.
Ja, also keine Ahnung. Also Sibirien könnte ich mir vorstellen, dass dir das am Ende des Tages gut gefällt.
Ja, vielleicht. Sonst war das Wochenende entspannt. Die Reaktion auf die hohen Temperaturen waren natürlich, dass wir einfach nur so richtig im Haus vergammelt sind. Also so richtig auf der Couch. Also ich glaube, zwischen mir und der Couch hat sich richtig so ein Schimmel entwickelt. aber ja, was soll ich sagen? Also was soll man anderes machen bei diesen Temperaturen? Ich war tatsächlich kurz mal draußen. Ich musste noch Zeug aus meinem Warehouse holen, um hier noch Sachen vorzubereiten und so weiter und so fort. Wir proben jetzt nochmal die nächsten beiden Tage und Donnerstag spielen wir ja das Northwest Terror Fest, was du auch schon gespielt hast.
Genau, 2022, wir hatten viel Spaß, außer dass sich Irinsche in der Nacht mit Covid angesteckt hatte. Das war ziemlich ätzend, weil wir daraufhin unsere Record-Release-Show absagen mussten. Das war ziemlich nervig, aber Schnee von gestern, möchte ich sagen. Und für 30 Grad, wir hatten auch 32 Grad. Ich habe Gartenarbeit gemacht und Radtour. Aber das ist halt, das muss man dann halt auch mögen, räume ich ein.
Ja, muss man mögen, auf jeden Fall.
Muss man mögen. Ja, Northwest Terror Fest. Um wie viel Uhr spielt ihr? Vielleicht schaffe ich es ja timingmäßig.
Die haben uns tatsächlich einen sehr guten Slot gegeben. Also es ist, ich weiß nicht, ob das bei euch auch in diesem Numos und Barbosa war, diesem.
Es gab einen großen Laden und einen kleinen Laden.
Genau, aber der kleine ist direkt darunter, ne?
Genau. Unter dem. Wir haben in dem großen gespielt und auch recht gut, ich glaube so um 21 Uhr oder sowas.
Wir spielen in dem kleinen, aber als vorletzte Band.
Ja, auch geil.
Ja, guter Slot auf jeden Fall.
Also da, wie ich weiß, da du ja Hitze magst, wird dir das natürlich total gut gefallen.
Ja, habe ich schon gehört, dass es da warm wird.
Aber ich finde, so Hitze auf der Bühne nervt, aber irgendwie ist das was anderes. Da weiß man vorher, was man kriegt. Und ich finde, ich schwitze auch gerne auf der Bühne. Ich weiß, das ist Geschmackssache, aber ich finde es, ich mag das Gefühl, hinterher mich so zu fühlen, als hätte ich was geleistet. So, ne? Mhm. Und das kommt natürlich auch daher, dass ich mich viel bewege auf der Bühne, aber so grundsätzlich finde ich das auch immer gut, wenn man eine Band auf der Bühne ansieht, dass die arbeiten. Irgendwie so. Die muss nicht auch immer nicht von links nach rechts springen, darum geht's gar nicht. Mhm. Aber ich finde so eine, wenn die hinterher fertig aussehen, finde ich immer gut. Das ist für mich die halbe Miete.
Ja, auf jeden Fall. Gehe ich mit. Finde es auch wichtig, dass da ein bisschen was kommt von der Bühne.
Und, kannst du dich erinnern, was die anstrengendste Show deines ganzen Lebens war?
Stimmt. Boah, also auf jeden Fall die anstrengendsten Shows heißt immer Bullenhitze natürlich. Ich weiß auch, wir haben mal in Paris eine unfassbar heiße Show gespielt, war aber auch geil, war so ultra voller Laden, bisschen zu klein für die Show vielleicht, irgendwie ist aus allen Nähten geplatzt. Auch erinnere ich mich mit meiner alten Band, ich glaube, das war noch mit Farewell to Words oder eine frühe W-Farm-Show. Ich glaube, Farewell to Words. Wir haben mal in Polen gespielt, echt in so einem Keller von einer Bar. Und da war es so apokalyptisch heiß und es ist wirklich Wasser ist von der Decke getropft. So krass war das da drin, so, ja. Und solche Shows sind natürlich immer mega anstrengend, wenn du das Gefühl hast, so, ey, weißt du was, aber ich weiß die alleranstrengendste Show. Die alleranstrengendste Show war natürlich auf unsere, noch gar nicht so lange her für mich, auf der West Coast Tour mit Noll Anfang 2024, als wir in Las Vegas gespielt haben und ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt oder so und mich kaum bewegen konnte. Also kaum bewegen heißt, ich habe gemerkt, wenn ich musste mich in so einer ganz bestimmten Art und Weise hinstellen, sonst hatte ich so ganz krasse Stechen in der Seite. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich jetzt einen falschen Schritt mache, dann falle ich wahrscheinlich einfach oben so.
Aufgrund der Hitze oder warst du einfach am Arsch?
Ich war irgendwie im Arsch, das war das, man erinnert sich vielleicht, du erinnerst dich vielleicht, als ich irgendwie so krank geworden bin und das nicht klar war, was Phase ist irgendwie. Und es war auf jeden Fall kein Herzinfarkt zum Glück. Aber ja, das war irgendwie total brutal. Der ganze Tag war schon scheiße. Mir ging es den ganzen Tag beschissen, übelste Schmerzen gehabt, mir war schwindelig teilweise tagsüber so und dann die Show hat mir echt so krass den Rest gegeben. Weil es einfach keine, und es gab natürlich auch keinen richtigen Backstage, du konntest nirgendwo sitzen und im Stehen.
Willkommen in Amerika, das ist immer das Geilste.
Aber das Venue hat halt auch nach, also vorne nach Kotze und hinten nach Scheiß und Pisse gerochen. Das war wirklich das allerletzte so, also es war so als letzte Show. Ja, wenn es einem schon richtig scheiße geht, irgendwie so als letzte Show nochmal irgendwie einer oben drauf. Wir haben auch das Set verkürzt am Ende, das weiß ich noch, weil ich dann irgendwann meinte so, Alter, Leute, ich muss jetzt, müsste jetzt fertig werden, so sinngemäß.
Wir haben für diesen Sommer tatsächlich auch eine US-Tour angeboten bekommen, auch einen ganzen Monat, nicht ein Off-Day, 28 nice. Tage, habe ich etwa 3 bis 4 Sekunden gebraucht, um direkt zu sagen, brauchen wir gar nicht weiter drüber nachdenken, mache ich auf gar keinen Fall. Hinterher auch Irinsch gefragt und der war dann mit meiner Entscheidung auch d'accord. Ich glaube, die anstrengendste Show, die ich je gespielt habe, war, ich glaube, das war jeweils in Spanien. Also wir haben einmal Download Festival Madrid gespielt. Das war richtig heftig. Da gibt's noch ein Bild von, wo dann so am späten Nachmittag stehen Irinsch und ich vor so einer Apotheke und da ist so eine digitale Temperaturanzeige. Es hat 43 Grad.
Nice.
Das war auf jeden Fall amtlich und ja, also wir haben so ein paar von die, gerade in der Frühphase der Band, haben wir so ein paar Dinger, so Open Airs, die so sehr früh am Tage waren. Und nochmal in Spanien, oder es kann auch Portugal gewesen sein, wo das auch so jeweils so 40 Grad oder irgendwie sowas draußen war. So 40 Grad. Also das war nicht ohne. Und in so kleinen Clubs kann ich mit der Hitze besser um. Also letzten Sommer haben wir zum Beispiel in Dresden gespielt. Das war richtig krass in der Chemo. Es war eins meiner Lieblingskonzerte des ganzen Jahres neben Manchester, aber so die Indoor-Hitze ist irgendwie eine andere. Wenn die Sonne dann auch noch so ballert und du deine Effektpedale auch nicht sehen kannst, ist besonders geil, weil du nicht siehst, ob die an oder aus ist. Ich meine, bei unserem Sound ist eh egal, aber weißt du, wie ich meine? Das ist voll ätzend und kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Das, ich frage mich, wann es das nächste Mal soweit ist. Wir spielen ja diesen Sommer auf dem Wacken auf einer der drei Hauptbühnen und ich glaube auch so 15.30 Uhr oder 16 Uhr. Das könnte, also gut, in Deutschland kann man ja halt auch mal Ende Juli, am 31. Juli spielen wir, glaube ich, kann man natürlich auch mal Glück haben und es ist Regen und 15 Grad, aber you never know.
Ich wünsche euch
Scheißwetter wie immer.
40 Grad im Schatten.
Ich bin, wie die Feste fallen, soll man sie feiern. Ich bin für alles gewappnet. Ich habe auf jeden Fall Bock. Wir spielen wenige Shows dieses Jahr mit Manta und das fühlt sich ganz fantastisch an. Arbeiten gerade an so ein paar Dingern für den Herbst noch und ich freue mich dementsprechend natürlich auf die Shows, weil es so wenige sind, in Anführungsstrichen, Zeichen. Ansonsten, was gibt's Neues, Simon? Neue Gitarren gekauft in der Zwischenzeit? Auch nicht.
Nö, ich habe ausnahmsweise keine neuen Gitarren gekauft in der Zwischenzeit. Ich glaube, das hab ich letztens schon. Ich habe den großen Rev-Amp jetzt.
Hast du dich ordentlich drüber ausgelassen schon, ja.
Genau. Und der wird natürlich auch bei der Show gespielt. Den habe ich jetzt in den Proben ordentlich ausgetestet und so weiter und so fort. Ist geil. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Die Show, die Set-Time ist auch zum Glück nur 30 Minuten. Das passt mir total gut. Ich finde alles über 30 Minuten generell schon immer so ein bisschen so, wenn man jetzt nicht gerade in Anführungszeichen Headliner ist oder so. Von daher hoffe ich auch die Hitze. 30 Minuten werde ich wohl aushalten, will ich damit
Hast
sagen.
Hast du jemals eine Gitarre getauscht gegen eine andere Gitarre oder sowas?
Ja, zum ersten Mal kürzlich. Muss aber sagen, ich habe es jetzt nicht bereut, aber ich hätte die andere Gitarre auch verkauft. Aber ich werde wohl die Airtausch da auch verkaufen. Und zwar habe ich mir eine ziemlich unorthodoxe, eine D'Angelico-Gitarre ertauscht. Und zwar ist das eine wunderschöne Gitarre, ist so eine Single-Cut, die so formmäßig so ich sag mal, so ein bisschen irgendwo zwischen einer Les Paul und einer Telecaster ist, mit einem Flat Top und so total fancy irgendwie. Einfach eine super schöne Gitarre, schwarz mit so einem Tortoiseshell Pickguard und goldener Hardware, also eher so eine Jazzer-Gitarre irgendwie. Aber erstaunlich flacher Hals und einfach ein schönes Teil so, aber ich habe dann am Ende doch gemerkt, so ey, ich brauche die Gitarre nicht. Also ich muss sowieso anfangen, Gitarren zu verkaufen. Also
ja, ich hab nämlich auch, ich muss auch ausmisten, sorry.
Ja, nee, auf jeden Fall. Es ist irgendwie, ich habe jetzt, wer uns aufmerksam zuhört, wird das mitbekommen haben, die ein oder anderen Sachen mir geleistet in den letzten Monaten irgendwie. Und ich habe auch ein bisschen was verkauft hier und da, aber ich muss mich jetzt mal hinsetzen. Ich glaube, auch alte Ibanez-Gitarren muss ich mal ausmisten. Ich habe so ein, wie soll ich sagen, ich habe so einen sentimentalen Wert, was meine Ibanez-Gitarren angeht, weil ich die mit W-Farm alle live gespielt habe und so. Muss aber gestehen, jedes Mal, wenn ich eine Ibanez in die Hand nehme, merke ich sofort, Alter, ich kann diese Gitarren gar nicht mehr spielen. Das ist so ein ganz minimales, ich glaube, das String Spacing bei Ibanez ist weiter als bei anderen Gitarren. Und jedes Mal, wenn ich so eine Gitarre anfasse, merke ich so, Alter, das fühlt sich für mich so unnatürlich an. Und dann spiele ich so einen Riff und packe die Gitarre sofort wieder weg. Und
das Problem ist bei mir, ich spiele eigentlich fast alle Gitarren. Ich mag die alle, die haben alle eine Geschichte und die kommen auch mehr oder weniger früher oder später fast alle irgendwie in irgendeiner Art und Weise zum Einsatz auch. Und deswegen habe ich mich jetzt gerade entschieden, dass ich mir dummerweise wahrscheinlich eine fünfte Tele kaufen werde, weil ich das Gefühl habe, ich brauche unbedingt eine Tele mit Texas Special Pickups drin. Und ja, irgendwie ich habe Lust wieder zu modden. Ich habe Lust auf ein Projekt, wo ich viel löten und basteln kann. Und da habe ich mir überlegt, so eine günstige Tele zu kaufen und die halt einfach zu pimpen. Und wegen der Tauschsache frage ich, weil ich überlege, das auch zum ersten Mal zu machen. Ich habe eine alte LTD, die sehr geil ist, die ich aber nie spiele, wirklich nie. Und jetzt habe ich hier lokal in Florida jemanden gesehen, der einen PVT-40 Bass hat. Kennst du die Dinger?
Ja, sehr schwere Teile auf jeden
Fall. Sehr schwere Teile, aber ein absoluter brachialer Monster-Sound. Und der ist von 1981 sehr, sehr gut erhalten im originalen Case. Und der suchte eine Gitarre und ich sag so, ey, so genau sowas, was ich hab. Und ich sag so, ey, ich hab so eine. Und das kann tatsächlich passieren, dass ich jetzt zum ersten Mal tausche, weil ich den Bass immer schon mal haben wollte, aber da jetzt nie irgendwie die Kohle für bezahlen wollte. Und wenn es zum jetzt habe ich aber was ich tauschen kann. Und ja, jetzt, weil ich fand, so ein Kumpel von mir spielt hier in einer lokalen Band und der spielt so ein PVT-40 und ich finde, das Ding sieht einfach so derbe geil aus. So in all natural finish, so helles Holz. Und ja, wiegt auf jeden Fall 5-6 Kilo, das Ding.
Ja, das Ding ist, wo wir gerade über Bässe sprechen, ich hatte mir irgendwann vor ein paar Monaten nochmal so ein 90er Jahre ESP Horizon Bass geholt. Und die Dinger sind normalerweise ziemlich teuer, weil die sehr selten sind. Und da gibt's, ich hatte schon einen weißen und da gibt es ein Modell ja, glaube ich, nur, was so total weirde Features hat. Da ist das ESP-Logo so in den Headstock so reingequetscht. Das sieht total weird aus. Und dann hat das Fretboard hinten so einen komischen Kink drin. Und ich habe endlich einen gefunden, der diese Features hat und billig war. Also billig verhältnismäßig, unter $1,000. Normal können die Dinger, sagen wir mal, 1.500 bis 2.500 gehen irgendwie. Und ich habe einen unter 1.000 gefunden. Das Ding kam natürlich an wie Kraut und Rüben, so, ne? Also das Binding ist teilweise abgegangen vom Hals und so. Also ich musste richtig nochmal richtig Arbeit reinstecken, aber jetzt habe ich irgendwie den geilen ESP-Bass, so wie ich ihn immer haben wollte, mit den weirden, quirky Features irgendwie. Und ja, im Grunde genommen war das jetzt auch keine Atomphysik, die Arbeit. Also mein Tech hat dafür $140 veranschlagt, das Ding irgendwie wieder auf Vordermann zu bringen. Und das, klar hat das Ding hier und da Lackplatzer und tralala, aber es ist im Grunde genommen, bin ich sehr billig weggekommen. Jetzt verkaufe ich wohl den weißen, den ich schon habe. Also das ist jetzt so, ich muss mich jetzt einfach mal ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen zusammenreißen und wenn ich was Neues, das habe ich früher immer so gemacht, ich habe mir was Neues geholt, was Altes verkauft. Ich muss jetzt echt einen Schwung Sachen einfach mal absetzen.
Ja, ich wünschte, ich könnte das auch so gut wie du. Ich glaube, das Erste, wovon ich mich trennen könnte, ist eine ganze Ladung Pedale. Ich habe einfach viele Pedale, die ich einfach wirklich nie benutze. Das Problem ist halt irgendwie Reverb und so. Du zahlst einfach so fett Taxes drauf, du zahlst fett deren Kommission. Und wenn du dann nachher irgendwie so ein Pedal verkaufst und dann habe ich da irgendwie $60 netto in der Tasche, dann denke ich mir so, Alter, was soll ich damit machen? Jetzt eine Pizza essen gehen oder was so, weißt du? So, und dann denke ich mir so, ja, ey, dann behältst du es lieber im Regal, einfach weil es schön aussieht. Ich umgebe mich ja auch gerne mit Gear. Andere Leute haben teure, schöne Möbel. Ich umgebe mich gerne mit Gear, weil ich es halt einfach schön finde, so umgeben zu sein von so Equipment. Ne? Und da also wenn ich ein Pedal verkaufe, dann muss mir das Minimum Huni irgendwie auf der Hand bringen. Ansonsten ist es mir den Struggle nicht wert.
Ja, ich verkaufe ja auch auf Reverb, auch mit Cold Effects. Ich habe mir aber jetzt vorgenommen, gebrauchte Pedale von mir auch einfach bei Cold Effects zu listen, einfach so eine Used Section einzurichten, weil da natürlich genau diese ganzen absurden Fees nicht abgezogen werden. Das ist echt, es ist wirklich absurd, wenn ich mein normales Zeug bei Reverb auch verkaufe. Ich schmeiß jetzt immer so einen Flyer mit rein, wo die Leute einen Discount-Code für meine Website kriegen, in der Hoffnung, dass die nie wieder was von mir bei Reverb kaufen, sondern dann bei der Website kaufen. Aber weil es ist so brutal, Alter.
Tipp von unten, in dem Moment, wo du es denn natürlich offiziell in deinem du willst das in deinem offiziellen Cult of X-Shop bei Reverb machen, dass du dein gebrauchtes Gear da verkaufst, oder wie habe ich das verstanden?
Nee, ich will auf meiner eigenen Website auch die gebrauchte
Gear verkaufen. Okay, das ist ja dein eigener Shop, ne, Cult of X. Tipp von unten, das ist natürlich ein bisschen doof, weil du dann natürlich da die Pedale nicht mehr in Anführungsstrichen privat unter der Hand verkaufen kannst, sondern hast du einen dokumentierten Verkauf und dann musst du dann da, kommt Uncle Sam und will dann da davon seine Kohle haben.
Ja gut, aber das ist ja mittlerweile, wenn du bei PayPal mehr als $600 im Jahr machst, PayPal schickt dir auch ein W9-Form. Also wenn du die Dinger nicht bar verkaufst am Ende, das habe ich natürlich früher auch immer gemacht, alles schön über meinen privaten PayPal verballert, aber das ist ja jetzt seit 2-3 Jahren auch nicht mehr so so schmerzfrei. Und von daher, mir ist es dann am Ende egal, wo ich dafür gefickt werde. Ob das jetzt über Cult Effects ist oder privat, macht keinen Unterschied.
Deswegen mache ich fast immer nur Sachen so über Craigslist, halt einfach, man trifft sich vor Ort und wird übergeben und ich kriege ein paar Dollar in die Hand, weil ich das vollkommen fair finde, privates Gear so zu verkaufen, wofür man ja schon mal Steuern bezahlt hat, so, ne? Also so Umsatzsteuer, Estate Tax, all den ganzen Scheiß. Und wenn ich die Sachen lokal irgendwie nicht loswerde, dann verkaufe ich sie normalerweise auch nicht, weil ich die letzten Sachen, die ich über Reverb verkauft habe, das war einfach so derbe viel Geld, was ich da gelassen habe. Also fuck it. Ansonsten, ja, wieder genug über Gear geredet. Lass uns zu den schönen Dingen des Lebens kommen, zum Beispiel unseren Tresen und unsere Bierkasse. Simon, hat sich jemand gemeldet?
Es haben sich gemeldet. Robin, Tag ihr Paarhufer, hier ist der Graf von Unheilig. Was fällt euch Spackos ein, so über meine neue deutsche Härterock herzuziehen? Ihr könnt froh sein, dass ihr nicht nach Deutschland kommt, sonst hätte ich euch mit meinen Freunden von Umf komplett zerfickt, ihr Penner.
Und da hätten wir auch verdient.
Ja. Und während ich frischen Kaffee mahle, feiere ich Simon für seinen Anglizismen in Deutschland-Hass. Danke dafür, endlich sagt's mal einer.
Endlich, sagt sonst niemand.
Nee, niemand. Jens Krause, der gute alte Jens Krause. Schade. Hatte Hamburg im Gepäck für eure Live-Performance im August. Dann auf Bier und Barista-Kaffee an der Osterdeich-Totaltanke. Cheerio aus Nordderby-Sieger-City.
Ja, mit dem Nordderby-Sieg hat er natürlich recht, aber noch nicht zu früh freuen, Leute. Werder dümpelt weiter unten rum. Wir brauchen jetzt alle Kräfte, sie müssen mobilisiert werden, die letzten zwei Spiele. Nochmal taffe Gegner, ich hoffe aufs Beste. Und jetzt auch genug mit Fußball-Talk. Noch jemand dabei, Simon?
Ja, Philipp Trummer. Hallo zusammen, hier 10 Scheine für die Gierkasse und 10 Scheine für den Pferdemetzger.
Oha.
Als Fellow deutschsprachiger US-Bewohner, da wird er bestimmt Trummer genannt. Nicht Trummer. Also nenne ich ihn jetzt Philipp Trummer. Als Fellow deutschsprachiger US-Bewohner gewinne ich GOTD seit Jahren viel ab. Leider bin ich Schweizer. Ah, und daher fehlt mir der Humor für lustige Sprüche. Grüße aus North Carolina, Philipp Trummer.
Hey, Grüße nach North Carolina. Ich bin oft direkt an der Grenze zu North Carolina. Sag doch mal Bescheid, dann können wir uns treffen. Du bist ja reicher Schweizer, dann kannst du mir mal einen ausgeben, wenn du schon keinen Humor hast, kannst du wenigstens bezahlen. Tatsächlich ist es schon viel wert, wenn ein Schweizer sagt, dass er nicht lacht, weil er keinen Humor hat zu einem Deutschen. Also ich habe die Schweizer als sehr lustiges Volk erlebt, aber ich bin immer gerne in der Schweiz.
Ich habe gerade, wo wir darüber sprechen, dass Deutsche keinen Humor haben, ich habe gerade mit einem Bekannten abgehangen hier in Portland, der hat ein Projekt namens King Joseph, der war gerade auf Tour in Europa und zum ersten Mal und hat sich offensichtlich, musste sich mit Deutschen zum ersten Mal auseinandersetzen, was auf jeden Fall...
Auch das noch.
Ja, was auf jeden Fall anscheinend gut gelungen ist. Ich habe sofort gefragt nach dem German Compliment und genau das meint er irgendwie so. Also nur mal so, ne, Leute, wenn ihr auf Shows von Ami-Bands geht und dann sagt so, ey, die Show war echt geil, aber der Gitarrensound war unterirdisch. Das nennt man German Compliment hier in den USA. Damit können die nicht so richtig, die Amis. Das finden die sehr bizarr. Ich finde
das auch bizarr, als würde man das absichtlich machen. So, ne, wenn Leute nach der Show zu einem kommen und sagen, ja, war sehr, also geile Show, aber Sound ging gar nicht. Und das sind dann auch gerne mal die Leute, die dann direkt in der ersten Reihe ganz rechts oder ganz links stehen oder so, ist immer schwierig. Ist ein deutsches Ding, muss man sagen. Sound ging gar nicht diesmal. Alter, müsst ihr mal mit eurem Soundkollegen sprechen. Sound ging gar nicht.
Echt? German Compliment, jetzt wisst ihr Bescheid. Bastian Meyer, moin. Eine Spende in Höhe der Tickets für euren Live-Auftritt in Essen. Das Geld war eh schon abgeschrieben, also ist das einzig Sinnvolle dafür. Gönnt euch zum Beispiel einen neuen Gummiaal oder sonst was. Macht bitte weiter so und vielleicht doch nochmal in Persona. Haut rein, Basti.
Basti, stellvertretend vielen Dank dafür und danke an all die netten Worte, die uns übrigens erreicht haben. Ob der leider abgesagten Shows. Wir hätten uns genauso gefreut wie ihr und wir tragen es mit Fassung und ihr offensichtlich auch. Also vielen, vielen Dank für den Support, so oder so.
Felix Wolf, moin ihr Quastenflosser. Thema Missbrauch und Musikindustrie, anderes Genre, aber übertragbar, gerade ab circa zweite Hälfte. Habt ihr Gedanken dazu, die ihr mit uns teilen könnt? Grüße an alle, Ale und Esel bleibt stabil. Er hat hier irgendwie ein Instagram verlinkt, habe ich jetzt natürlich im Eifer des Gefechts nicht raufgeguckt. Von daher wissen wir leider nicht, worum es geht. Vielleicht gucken wir es uns in der Zwischenzeit mal an und äußern uns dann in der nächsten Folge. Damit sind die Bierkassenspenden abgefrühstückt unter paypal.me/gearofthedark. Das ist paypal.me/gearofthedark. Könnt ihr uns Geld für Bier überweisen?
Ja, oder für einfach, um hier stattzufinden. Ne? Also dementsprechend.
Das für Konzept, Witze.
Ja, für Gags jeglicher Art sind wir immer zu haben. Wer auch sonst.
German also, Compliments. Wie German,
das da? Ja, genau. Bierkasse war gestern. Also das ist die German Compliments Kasse. Also ihr könnt bitte einfach melden, um zu beschweren. Auch da haben wir als Deutsche natürlich Hornhaut und sind abgehärtet. Aber jetzt weiter im Programm. Genug über Gier gesprochen, genug über Bier gesprochen, genug über Wir gesprochen. Jetzt ist endlich Zeit für unseren vorgelegt jetzt, ne? Endlich wird wieder Zeit, es ist wieder Zeit, um über Musik zu reden und unser allseits beliebtes Format Kultklopper ist wieder zurück mit einer weiteren Ausgabe und wir wollen was machen, ich glaube, wir hatten dieses Format schon einmal und das erfreute sich großer Beliebtheit, denn wir sind zurück mit Kultklopper Drip Underground Perlen.
So sieht's aus, Hanno.
Ja, Simon, da hast du mir wieder einen aufgesackt.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin noch die ganze im German Compliment-Modus. Ich kann nichts anderes mehr denken.
Ja, behalt's einfach bei. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Also ich von meiner Seite kann deiner Platte auf jeden Fall sehr viele German Compliments heute geben. So viel kann ich schon mal versprechen. Welche Platte hast du mitgebracht und mir als Hausaufgabe aufgegeben, Simon?
Von Pyramids die Platte A Northern Meadow.
Möchtest du ein paar Takte dazu sagen? Einfach nur ganz grob, mal den Klappentext, den Buchrücken.
Ja, Pyramids ist so ein bisschen so ein All-Star-Projekt, zumindest bei diesem Release, wo Pyramids an sich ist ein Projekt, was ich eher so als Künstlerkollektiv oder Musikerkollektiv bezeichnen würde, die bei jedem Release irgendwie was anderes machen. Die erste Platte kam auf Hydrahead raus, hatte auch viele namhafte Kollaborationen wie Justin Broderick von Godflesh etc. War aber sehr, wie soll ich sagen, all over the place. Und dieses Pyramids-Album war dann mit Colin Marston von Krellis. Der hat ich würde sagen, den Großteil des Songwritings gewuppt, die ganzen Riffs geschrieben und so weiter. Vince Vaal von Blut aus Nord, der das Drum-Programming gemacht hat. Und dann gab es neben so ein paar Kollaborateuren natürlich noch Pyramids, die vor allem den Gesang, die sich vor allem um den Gesang gekümmert haben. Und von daher, also man kann sagen, so ein Underground-All-Star-Projekt, aber ja, eine unorthodoxe Platte auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen später ins Detail.
Würde ich auch sagen. Ein Wort dazu noch so, man kann auf jeden Fall sagen, Hydra Head hast du gesagt, diese Platte kam, wenn ich mich nicht täusche, 2015 auf Profound Law, was genau. Gerade 2015 natürlich das Tastemaker-Label vor dem Herrn war. Also ich erinnere mich, als unsere erste Manta-Platte rauskam auf Swart Records, da waren die beiden angesagtesten Label weltweit gefühlt Swart Records und Profound Law irgendwie. Und da haben wir natürlich großes Glück gehabt damals. Was machen die eigentlich heute? Ist das noch ein Label, Profound Law?
Ja, ich habe gerade heute eine Platte bestellt bei denen, nämlich von einem Kumpel von mir, der hat eine Death-Metal-Band namens Thetas oder so, keine Ahnung.
Feta, ja.
Federkäse. Und ja, ein Kumpel von mir, den ich schon ganz, ganz lange, seit bestimmt 20 Jahren so aus dem Internet kenne und mich immer mit dem über, ja, dissonanten Metal ausgetauscht habe. Und der hat eine coole Death-Metal-Band. Und die bringen jetzt die erste Platte auf Profound Law raus, nicht ihre erste Platte überhaupt. Ziemlich cool.
Ja, ich habe Simon mitgebracht, natürlich mal wieder was ganz anderes, aber das ist natürlich das Salz in der Suppe dieses Formats. Simon, was habe ich dir mitgebracht? Sag du es mal.
Steak Knife mit der Platte Songs Men Have Died For.
Songs Men Have Died For, richtig. Steak Knife ist eine Band aus Saarbrücken um den sehr charismatischen Sänger Hobson Lee Hollis, von dem ich sehr, sehr großer Fan bin. Ich habe Steak Knife das erste Mal in den 90er Jahren gesehen, zu den goldenen Hochzeiten vom Wehrschloss in Bremen. Rest in Peace, Grüße gehen raus. Eins der ersten Konzerte, ich glaube 97 habe ich die gesehen oder so. Das war die Zeit, wo ich dann da Samstagnachmittags immer rüber, das war gegenüber von meinem Elternhaus, rübergegangen bin, die PA aufgebaut habe und dann rumhängen konnte und mir die Konzerte umsonst reinziehen konnte. Und da habe ich dann halt auch Steak Knife für mich entdeckt, die gesehen und war absolut weggeblasen. Und Ende der 90er Jahre, wie gesagt, ich glaube, Buzzy hatte die dann sich dementsprechend auch gekauft. Der war damals mit, kam diese Platte. Typische Bands, die haben diverse Platten gemacht. Kennst du bestimmt auch so, ne? Man hat so absolute Lieblingsplatten von einer Band, die man verehrt. Aber all die anderen Platten sind einem längst nicht so wichtig wie diese eine Platte, ne? Und das ist hier ein total gutes Beispiel. Songs Men Have Died For, geiles Cover, wie gesagt, aus Saarbrücken. Amerikanischer Sänger, ehemaliger GI, der, glaube ich, in den 80ern nach Deutschland gekommen ist, nach Kaiserslautern oder Saarbrücken, ich weiß es nicht mehr genau. Und ja, aus Texas kommt er und hat sich in Deutschland niedergelassen und hat dann hier auch sehr schnell angefangen, in Punkbands Musik zu machen. Ah, Lee Hollis ist natürlich auch der Sänger von den Spambirds. Die Spambirds werden viele Leute kennen. Mhm. Ich glaube, like Steak Knife, die haben angefangen als Angry Simones Coverband, wenn ich mich nicht täusche. ich weiß nicht, ob du mit den Angry Simones vertraut bist.
Ich kenne die Band, aber nicht wirklich, habe ich mir nie wirklich angehört.
Und diese besagte Platte ist einfach eine der Platten, die hat mich in den ganz, ganz wichtigen Jahren erwischt, als ich so 17 Jahre alt war, 15, 16, 17, 18. Und das sind ja oft dann so Platten, die man da hört, die einen irgendwie fürs weitere Leben komplett prägen. Und diese Platte ist so eine, die ich wirklich unzählige Male gehört habe. An vielen, 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 vielen geilen Abenden war diese Platte konstanter Begleiter und ich habe krass viele Erinnerungen an die Band und insbesondere an diese Platte. Und deswegen habe ich mir diese Platte ausgesucht, um sie Simon vorzuspielen. Ich glaube, es ist fair zu behaupten, dass du vorher nicht vertraut mit Steak Knife warst, richtig?
Doch, ich kenne Steak Knife.
Okay, interessant, weil ich...
Also jetzt nicht tief vertraut, aber natürlich aus meiner... wie soll ich sagen, Spandau, späte Oberschulzeit, wo ich mit meinen ganzen Punkerfreunden und Grufti-Freunden rumgegangen habe, ist der Name Steak Knife schon aufgetaucht.
Okay, aber du kanntest jetzt diese Platte nicht, per se?
Nee, ich glaube nicht. Also mir kam das Cover sofort bekannt vor. Ich werde die vielleicht irgendwann mal irgendwo mitgehört haben. Aber ich bin nicht vertraut mit ihr.
Okay, also dementsprechend haben wir jeder eine Platte auf dem Teller, auf dem Schreibtisch gehabt, mehr oder weniger, mit der wir nicht vertraut waren. Denn ich kannte natürlich Pyramids in Northern Meadow natürlich überhaupt gar nicht. Mhm. Ich verstehe aber, warum Simon das gut findet. Das ist das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich kenne Simon ja nun schon ganz gut. Wir kennen seit über 10 Jahren, Simon. Ist das nicht crazy? Wir haben uns seit 10 Jahren, 2016 angefangen, uns auszutauschen, weil Simon wohnte schon in den USA und ich...
Du warst auf dem Weg, ne?
Nee, ich war auch schon in den USA, aber ich musste die ganze Sache, mein Künstlervisum lief aus und ich musste die ganze Sache dann legal machen und das ging natürlich nur via Heiratsschwindel und Simon hatte das ganze Ding schon durch und da sind wir über unseren gemeinsamen sehr guten Freund Dave Baum, Grüße gehen raus, vorgestellt worden. Und dann, Simon, auch schon ganz, ganz, ich glaube, das muss genau um diese Zeit gewesen sein, 2016, war ich bei dir zu Hause und wir haben Vocals aufgenommen für The Spell EP, für Manta, für das Feature mit Okay von Bölzer.
Ja.
Und das ist jetzt 10 Jahre her. Wollte ich nur noch mal eben kurz sagen.
Ja.
Und seit 10 Jahren kenne ich Simon natürlich relativ gut mittlerweile und deswegen verstehe ich natürlich auch wieder blendend, warum er sich diese Platte ausgeht. Diese Platte spricht Simon durch und durch und umgekehrt.
Interessant, ja. Ich sag mal so, für mich, du wirst es kennen, Platten haben ja manchmal so Momente. Und das Ding ist, ich habe die Platte, als sie rausgekommen ist, schon richtig geil gefunden. Das ist so eine Platte, die entdecke ich 3-mal im Jahr wieder und höre die dann 2 Wochen lang stabil auf Repeat so. Und ich weiß noch, dass ich mal mit John irgendwie, das muss auch eigentlich so um die Zeit 2016 rum gewesen sein, ich bin mit John mal aus New York nach Florida runtergefahren. Und wir wollten das so in einem Rutsch machen. Und es war so 1 Uhr morgens und ich meinte so zu ihm, ey, kennst du eigentlich hier die Pyramids-Platte? Und John so, nee. Und wir haben die angemacht. Wir waren natürlich völlig schon in so einem Delirium. Ja, es war extrem spät. Wir haben uns irgendwie versucht, wach zu halten auf der langweiligsten Autobahnstrecke überhaupt. Und ich mach die Platte an. Und das war nochmal so ein, das hat nochmal extra Klick gemacht für mich irgendwie. Und ich war echt, ich saß so da, schlaftrunken und meinte so, Alter, das ist der absolute genialste Oberscheiß, den ich je gehört. Der absolute musikalische Geniestreich überhaupt. Geniestreich natürlich. Und John auch übelst getrippt drauf. Dann sind wir irgendwann so, Alter, wir sind ziemlich müde, sind an so ein Motel rangefahren. Das war Kakerlaken infestiert. Dann sind wir wieder weitergefahren, haben die Platte weitergehört uns dann doch nochmal irgendwann Hotel genommen. Aber das war so, das war nochmal so ein Moment, wo die Platte bei mir nochmal so einen richtigen extra, so einen extra Schuss bekommen hat, ja. Und was soll ich dazu sagen? Hast du einen Moment mit der Steak Knife, den du verbindest? Oder ist es einfach eher so ein Coming-of-Age-Ding? So, du hast die Platte einfach in der Prägephase gehört.
Erstens das, absolut. Und ich kannte die Platte, ich habe die Band live gesehen, bevor ich die Platte hatte. Und das sind ja immer ganz besondere Momente, wenn man sich eine Platte kauft oder eine Platte in die Hände bekommt von einer Band, die man schon live gesehen hat und völlig weggeblasen war. Ja. Und dementsprechend war das wahrscheinlich so mein Moment, dass ich, Alter, die Platte ist ja genauso geil, wie die live waren. Ne? Also man muss auch sagen, ich finde, die Platte klingt sehr live. Da kommen wir später noch zu. Die haben das auf jeden Fall sehr, sehr gut eingefangen. Und ja, es gibt diesen einen Überhit auf der Platte. Ich bin mal gespannt, ob du weißt, welchen ich meine. Da können wir später auch drüber reden. Okay. Ist also für mich diesen einen absoluten Überhit. Und der Song hat den sehr, sehr schmissigen Namen Hell Yeah. Das ist so einer dieser, das ist für mich so wie, wenn der Ghostbusters-Soundtrack losgeht, ne? Wenn ich schon dieses Keyboard-Gewaber höre und diese Single-Note-Gitarren-Melodie von Hell Yeah, das sind so die Momente, egal wie ich bin, wo ich bin oder warum ich bin, ich raste direkt aus. Und dementsprechend.
So geht's mir bei Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
Ja, auch fair, ne? Kenne ich auch gut. Und das ist für mich so ein Überhit, abgesehen von dieser Platte auf jeden Fall. So, ne? Und das ist einer der Songs, Alter, ey, zu dem Song habe ich mir als 17-Jähriger einfach so reell auch immer, also ne, ich war ja ein sehr wilder junger Mensch und dementsprechend war das definitiv Soundtrack zu absoluter Teenage-Verwüstung, Zerstörungswut und absoluter geiler Apokalypse. Und dementsprechend war die Platte einfach wichtig, weil sie mich auf dem richtigen Fuß erwischt hat. Und ja, das war so eine Platte, ich will das jetzt gar nicht so groß, aber doch, das war schon so eine Platte, die hat man gehört, so mit 17, 18, mein bester Kumpel Buzzy war dann da und Wayne, insbesondere Wayne, der ist vorbeigekommen und wir haben uns die dann gegeben. Das war so eine Vorglühplatte. Man sitzt bei mir im Kinderzimmer auf dem Bett, trinkt 6 Halbe oder so, bevor man das Haus verlässt und hört sich diese Platte auf Dauerschleife an. So eine Platte war das.
Okay, fair enough, ja.
Also ein bisschen anderes Setting, als du mit John und der Northern Meadow von Pyramids hattest.
Ja, aber gleichzeitig ist es doch trotzdem interessant, dass wir beide so Freundesmomente mit der Platte hatten.
Das auf jeden Fall, ja, ja,
unbedingt. Weil das ist ja, also ich höre ja auch Musik überwiegend eigentlich egoistisch beim alleine, so, ja.
Ich auch.
Also ich glaube, die meisten von uns natürlich, aber es ist natürlich schon mal cool, wenn man überhaupt einen geteilten Moment hat und alle sich einig sind, mal, wenn eine Platte läuft. So, und so war das auf jeden Fall bei John und mir bei der Northern Meadow. Wir sind beide nochmal komplett abgedreht. Ich hatte sie vielleicht zu dem Zeitpunkt mal längere Zeit nicht gehört, auch wenn die Platte, wie gesagt, das ist so ein bisschen wie die Romantik von Walborg. Die ist ja auch, die fällt so ein bisschen raus aus deren Diskografie, hat aber, finde ich, tatsächlich sogar einen ähnlichen Vibe. Und das sind so zwei Platten, die könnte ich in einem Rutsch hören und die Atmosphäre wäre für mich schlüssig irgendwie. Aber ja, so Freundesmomente zu haben mit so, ich sag mal auch mit unorthodoxer Musik natürlich jetzt auch nicht so oft.
Ja, unorthodox muss man natürlich sagen, ne? Also die Pyramids-Platte ist extrem experimentell. Was ist das so? Ambient, Post-Metal, Shoegaze, natürlich eine große Ladung Black Metal drin auf jeden Fall.
Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine sehr obstruse Mischung irgendwie, weil, also wenn man es jetzt beschreiben würde, das Fundament ist, ich finde, das Hauptfundament der Platte sind tatsächlich die Riffs. Die Riffs sind absolut Black Metal. Ja, viel Dissonanz, viel so Kontrapunkt Riffs irgendwie und wie nennt man das, modalen Austausch, also wenn du ständig dieses Kippen von Dur auf Moll in den Grundnoten und so.
So sind ja, wir beide im modalen Austausch.
Ja, und Kontrapunkt.
Ja.
Kontrapunkt ist Steak Knife versus Pyramids.
Und das hatten wir ja, definitiv.
Viele dissonante Riffs auch auf jeden Fall, ne, so typisch so dissonantes Black Metal Geschrammel auch, teilweise.
Deswegen dachte ich von wegen, dass das war mir klar, warum dir das gefällt, ja.
Ja, obwohl ich finde eigentlich, und da kommen wir jetzt natürlich zum Elefanten im Raum sozusagen, über diese dissonanten und durchaus frostigen Black Metal Riffs und die total weirde Drum-Produktion oder das Drum-Programming, was ja total weird klingt, hast du dann so diese engelsgleichen Dream-Pop-Stimmen, die da so drüber singen.
Ja, man muss das alles sehr, sehr mögen, ja.
Ja, ja, muss man anscheinend, ja. Und ich finde, dass dass dieser Kontrast total krass gelungen ist und wie gesagt, gerade für Pyramids auch äußerst schlüssig, was bei der Band sonst nicht oder bei dem Projekt vorher nicht der Fall war. Und ja, ich find's einfach faszinierend, wie sehr diese ganzen Elemente die eigentlich clashen sollten miteinander, wie konsequent die von Anfang der Platte bis Ende der Platte durchgezogen werden. Und eigentlich clasht es nie richtig so. Ja, weil ich sag mal, es ist jetzt nicht, ich find's jetzt nicht selbstverständlich, dass das funktioniert. Musikalisch.
Nee, das ist auf jeden Fall ein gewagter Move. Und ich bin ein großer Fan von gewagten Moves und das habe ich mir halt auch. Also, und ich muss auch sagen, ich kannte die Platte ja überhaupt nicht. Der zweite Durchgang war für mich deutlich besser als der erste. Das ist immer so eine abgedroschene Phrase, aber hier macht das, man muss sich so ein bisschen reinhören, definitiv Sinn. Das ist jetzt keine Platte, also für mich, die sofort gezündet hat und so, ne? Ich habe verstanden, warum du das geil findest, aber Alter, dieser Mix ist so komisch und mit Mix meine
ja,
ich Max jetzt.
Ja, ja, darüber müssen damit wir meine viel ich jetzt sprechen.
Nicht, genau, damit meine ich jetzt nicht die musikalischen Zutaten, sondern Alter, du sagtest das jetzt zum zweiten Mal. Handelt es hier um gespielte oder programmierte Drums?
Das sind programmierte Drums, wie gesagt, von dem Blut aus Nord-Typen, Blut aus Nord haben ja lange, lange Zeit nur Platten mit programmierten Drums rausgebracht und die Drums sind auch immer als programmierte Drums erkennbar gewesen. Also es war nie der Versuch, wir programmieren Drums, die möglichst realistisch klingen sollen, sondern Es soll so einen gewissen Industrial-Charme schon auch haben, wo das sehr, sehr klar ist, dass die Drums artifiziell sind. Bei dieser Platte, muss ich aber dazu sagen, mit Abstand die weirdeste, also auch für sein Drum-Programming, als die Platte die ersten paar Male gehört habe, ich konnte nicht mal identifizieren, was davon die Bassdrum sein soll.
Und ja, du hast, steht hier auch, also die Kickdrum ist so ganz, ganz dünn und wahnsinnig leise.
Ja.
Also und dafür aber die Vocals richtig geil laut. Also ein schöner singletauglicher Vocal-Up-Mix mit so Klargesang und die Platte ist schon, das muss man sagen, es ist sehr, sehr Kunst. Und das meine ich jetzt erstmal gar nicht wertend. Aber man merkt hier, hier sind jetzt nicht Black-Metal-Überzeugungstäter, sondern hier sind wirklich Künstler und Künstlerinnen am Werk, denen das, also das Gefühl hatte ich, dass diese Platte auch sehr Kunst sein will. Und ich sag, ne, das sind, ist jetzt meine Wahrnehmung. Also in allen Belangen. Wenn du dir die Bio durchliest, wie das geschrieben ist, das ist, ich will jetzt nicht vom prätentiös sprechen, aber das ist schon alles sehr, sehr dick aufgetragen, finde ich. Die Songtitel, so möglichst extrem komplizierte, arschlange Songtitel, das ganze Cover, der Sound, und es ist wahrscheinlich dann auch am Ende des Tages Kunst und das ist auch okay. Ich finde, mir ist es manchmal zu gewollt, trifft es nicht, weil das endet ja oft mit dem Satz, zu gewollt, aber nicht gekonnt, und das stimmt hier nicht, es ist sehr gekonnt, aber es ist sehr in your face, finde ich. Hey, wir machen alles ganz, ganz anders hier.
Also ich finde, der Punkt ist, was ganz interessant ist, es gibt zwei absolute Black-Metal-Überzeugungstäter in diesem Projekt und das sind...
Ja, da komme ich ja auch gleich
drauf. Natürlich,
ja,
ja. Colin Marston von Krellis und Vince Vall von Blut aus Nord. Und
aber es ist keine überzeugte Black-Metal-Platte, das meinte ich eher damit.
Nee, auf jeden, das stimmt absolut. Aber weißt du, woran ich oft denken muss bei der Platte? An die Bergtat von Ulver. Die ist nämlich
fair, ja.
Ja, von der Produktion gar nicht so unterschiedlich, ja, auch ziemlich dünne Drums, sehr viel Klargesang. Ich meine, klar, bei der Bergtat ist es eher Folk, ja, und nicht Dream Pop, was mit dem Black Metal vermischt wird, aber ich finde, dass es fast so ein bisschen, das ist wie eine ultra, und man muss das, das ist ja auch diverse Dekaden später, das ist wie so eine ultra neue Interpretation dieses Konzepts fast so ein bisschen, könnte krass, man sagen.
Ich kriege ja, andere Gefühle bei beiden Platten. Ich verstehe den Vergleich, aber für mich, das ist ja das Geile bei dieser Musik. Das Schönste für mich an dieser Art und Weise von Musik ist, dass man die Augen zumachen kann und so, also wirklich irgendwie wegträumen kann und so Flashs kriegt, so, ne, dass man irgendwie so Bilder im Kopf kriegt. Und bei Ulver ist das für mich anders als hier, aber ich verstehe den Vergleich.
Die prätentiösen oder die prätentiös vielleicht anmutenden Momente kommen ganz klar von der Seite Pyramids. Und das ist halt
das glaube ich.
Es ist halt so interessant auch, dass die Platte unter Pyramids rausgebracht wurde, denn Colin Marston hat irgendwie in der Pandemie oder in diesem Pandemie-Zeitraum irgendwann die Instrumentals davon veröffentlicht. Und Colin Marston hat so eins seiner 5000 Projekte, heißt Indricother. Und das ist so eigentlich so sehr technischer, instrumentaler Grind, würde ich jetzt mal so sagen, aber so, also, ne, Colin Marston ist ja auch, sagen wir mal, jemand, der sehr umtriebig ist musikalisch, aber der hat unter diesem Indricother Banner die Instrumentals der Platte rausgebracht, auch mit einem eigenen Titel. Und es ist doch sehr interessant, wie viel der Musik eigentlich schon zwischen Colin Marston und Vince Vall entstanden ist und dass eigentlich es ist eigentlich fast eher eine Kollabo. Ja, das könnte eine Krellis oder Indricother Kollabo sein und Pyramids singen drüber. Und ja, natürlich werden noch Soundscapes hier und da hinzugefügt von irgendwelchen Leuten aus dem Pyramids-Umfeld und noch anderen Kollaborateuren. Es ist aber durchaus interessant, dass die Platte einfach stumpf als Pyramids-Platte rausgebracht wurde, weil es ja auch untypisch ist für zumindest wenn man es vergleicht mit deren ersten Album, es ja doch durchaus untypisches Pyramids-Material auch ist.
Diese traditionellen Black-Metal-Momente gefallen mir natürlich als Fan sehr, sehr gut. Das geht gleich im ersten Song los. Hast du bei dem zweiten Song übrigens auch und bei noch vielen anderen. Also so viele gibt's ja nicht. Ich glaube, es gibt insgesamt 8 Tracks auf der Platte, die natürlich aber alle 8 Millionen Jahre lang sind. Mhm. Manchmal gerechtfertigt, manchmal nicht, wie ich finde. Da komme ich später zu. Dass die Songs, das finde ich sehr geil, oft mit direkt so total starken, geilen, traditionellen Black Metal, Tremolo Picking, Single Note Melodien sofort anfangen. Und da kriegt man natürlich sofort so Dark Throne Flashes. So, und man hat sofort das Gefühl, das ist so Mitte 90er Jahre, Anfang 90er Jahre Dark Throne. Man merkt schon sehr, wer hier Pate gestanden hat. Jetzt will ich nicht sagen, ey, ich weiß, dass da natürlich irgendwie Leute hinter stecken, die sich nicht ständig inspirieren lassen müssen. Das meine ich nicht, aber man merkt an vielen Momenten der Platte, wo, dass die sehr traditionelle Einflüsse hatte, gerade was so den Black Metal Kontext betrifft. Und das feiere ich natürlich. Mir gefällt das gut, dass diese, übrigens der erste Song, sehr cooles Gimmick, fängt mit genau dem Noise an, mit dem der letzte Song aufhört, finde ich sehr smart, kenne ich so nicht, ist ziemlich cool, wie ich finde. Und das sind für mich immer die starken Momente, wenn so der Song anfängt und sofort geht so eine geile, kalte, fiese, böse Black-Metal-Melodie los. Für mich, gerade beim zweiten Song, The Earth Meets Into Red Gashes Like the Mouths of Whales. Wow. Das ist zum Beispiel einer dieser Songtitel.
Klingt genau wie War from a Heartless Mouth Songtitel auf der ersten Platte. Wir hatten auch ja, so lange Songtitel immer.
Muss man mögen. Also ne, man deckt 2 Sekunden lang, man hört eine alte Dark Throne, aber dann verliert es sich leider, sobald dieser Klagesang losgeht, diese Kopfstimme à la Muse, ne, ich weiß, Kopfstimme machen natürlich viele andere auch, aber das, man hört dann schon, wer so Riff oder so licktechnische Parte gestanden hat, und die machen dann auch ihr ein eigenes Ding draus, und das ist legitim und gut so. Aber in dem ganzen Kontext über den ganzen Song und über die ganze Platte, dann die Zutaten, die mir richtig gut gefallen, die werden dann leider manchmal durch die Zutaten, die mir nicht so gut gefallen, wie zum Beispiel dieser Dream-Pop-Gesang und so ein bisschen verwässert. Dann wird es nicht so richtig böse hier und da.
Nö, auf keinen Fall.
So, und das, die Vocals entschärfen immer alles, und das sollen sie wahrscheinlich auch. Und ja, das kann ich, glaube ich, so unterm Strich sagen, das gilt für mich für die ganze Platte, dass die Momente, die ich richtig mega geil finde, so ein bisschen durch die Sachen, die ich nicht so geil finde, leider sich so ein bisschen neutralisieren.
Ja, verstehe. Also ich sag mal so, traditionellen Black Metal oder Black Metal Einflüsse hört man natürlich auch bei Corellis oder Colin Marstons Riffs auch. Ich finde aber schon, dass das alles durch so einen progressiven Fleischwolf gedreht wird. Also die, wie gesagt, ja, du hast halt
unbedingt.
Wie gesagt, also auch die Riffs an sich schon, ne? Du hast auf jeden Fall, du hast so einen Unterbau an traditionellen Black Metal Riffs, und die sind aber dann übelst verspult die ganze Zeit. Du hast viel, wie gesagt, diesen ganzen Kontrapunkt-Shit und modalen Austausch und tralala, viel Dissonanz, mehr Dissonanz als in traditionellen Black Metal vielleicht, aber gleichzeitig sehr konsequentes Tremolo-Picking fast durch die ganze Platte durch, so, ne. Du hast du hast eigentlich immer eine der Gitarren ist eigentlich fast immer dabei, irgendwelche Sachen zu Tremolo-Picken irgendwie so. Und das hat natürlich, das bringt so diesen traditionellen Black-Metal-Vibe rein irgendwie.
Und mich kriegt man damit immer.
Okay, ja, fair enough. Ich finde tatsächlich eigentlich nicht, dass ich über die Platte, also man könnte, böse Zungen, wenn einem jetzt die Musik nicht gefällt, könnte man natürlich sagen, die Platte ist relativ monoton, weil die Zutaten sich fast gar nicht verändern über die Platte hinweg. Ja, es gibt mal, in der Mitte der Platte gibt es auf einmal ein Riff, was fast so ein bisschen death-metallisch ist, aber dann auch wieder in diesen üblichen Black Metal Tremolo Picking.
Das finde ich persönlich aber gar nicht problematisch.
Nö, finde ich auch nicht.
Die besten Platten überhaupt haben einen in sich geschlossenen Stil. So, okay, also ja. Das stört mich persönlich überhaupt nicht. Was mich stört, wenn diese fetten Death Metal Riffs kommen oder auch so diese dissonanten Riffs, wo ich dachte so, ja, das ist natürlich also Simons Baustelle so, und dass dieser komische Mix dann macht, dass diese Riffs oft dann nicht so, obwohl die von der Komposition mega also geil und kreativ sind, die schieben mir dann nicht genug. So, ne? Es gibt so ein paar Momente, wo ich denke, so, Alter, wäre das jetzt geil, wenn einmal es fett wird, so, weil die Riffs einfach krass sind. Also die Qualität der Zutaten ist extrem hoch, aber wie gesagt, also, ne, weil mir keine besseren Worte dafür einfallen, ich finde es ab und zu dann leider verwässert, weil die Platte sehr viel will an vielen verschiedenen Stellen gleichzeitig. Und dann denke ich mir so, Alter, wäre das jetzt geil, wenn sie mal wirklich jetzt nur ein, zwei weil die ersten 10 Sekunden dachte ich so, das wird jetzt richtig geil. Also nicht, dass es dann scheiße geworden ist, aber die ersten 10 Sekunden dachte ich, Alter, der hat mir jetzt so eine richtig geile, traditionelle, orthodoxe, Lo-Fi Black-Metal-Platte auf den Tisch gelegt. Ich habe mich schon total gefreut. Ja, Pustekuchen, Big Time. Dann kommt er hier mit so Kunsthochschule-Scheiß an und da musste ich dann eine Stunde durch.
Das Interessante, finde ich, ist, dass wenn man die Platte viel gehört hat, und das kennst du ja auch mal, wenn man sich in Produktion reinhören muss. Also tatsächlich hat es bei der Pyramids-Platte bei mir auch lange gedauert, bis so richtig sich alles erschlossen hat, gerade wegen dem sehr weirden Drum-Sound natürlich irgendwie, der natürlich genau für das sorgt, was du sagst. Du hast eine sehr, sehr leise und super dünne Kickdrum und natürlich ist es dann so, dass Riffs nicht knallen, wenn die Drums so distant klingen irgendwie so, ne? Und das Ding ist aber natürlich, wenn du die Platte 100-mal gehört hast, dein Gehirn ersetzt es ja fast irgendwie. Das ist ja bei jeder, wie soll ich sagen, unorthodoxen Produktion so oder selbst bei Scheißproduktion. Manchmal du machst eine Platte an und denkst so, Alter, klingt das kacke. Ich erinnere mich noch an die, also kacke ist ein bisschen übertrieben, aber über die Platte haben wir auch schon gesprochen, die Three von Cursed. Als ich die das erste Mal angemacht hatte, dachte ich, oh, Alter, ein ganz schön matschiger Sound so und dachte so, ich kann mich da vielleicht nicht reinhören so, und beim dritten Song hat mich das gar nicht mehr gestört. Bei der Pyramids hat es länger gedauert, auch länger als zwei Durchläufe, aber witzigerweise für mich knallen die Riffs jetzt auch, weil ich mich an die Produktion so gewöhnt habe, dass ich die Sachen so gar nicht mehr höre. Weißt du, wie ich meine? Ich höre das nicht literal sozusagen, ja, um hier mal einen deutschen Anglizismus zu benutzen, der gerne von deutschen YouTubern benutzt wird.
Es gibt drei Sachen, die mir an der Platte gut gefallen. Also, das meine ich gar nicht gönnerhaft, sondern ich habe ja schon gesagt, dass die Platte auf jeden Fall was sehr Besonderes ist und das ist definitiv kein 0815-Scheiß. Drei Sachen gefallen mir gut. Das sind natürlich die Black-Metal-Momente, das haben wir drüber gesprochen, das Tremolo-Picking und diese traditionellen, frühe Darkthrone-mäßigen, ja, sehr, sehr orthodoxen Momente. Die Ambient- Synthi-Flächen, Synth-Flächen gefallen mir auf jeden Fall sehr gut. Das finde ich sehr atmosphärisch und auch sehr, sehr gut gelungen und eben völlig unprätentiös. Und der dritte Punkt, der eigentlich nur ein zweieinhalbter Punkt ist, weil es so selten passiert ist, wenn sich die Songs so kurz öffnen und man wirklich diese Industrial-Momente der programmierten Drums wirklich hört. Das sind oft nur so kurze Fragmente oder so, denen da Raum eingeräumt wird. Und das sind für mich auch Sachen, so wenn man so richtig, wenn man so diese Industrial, ja, wenn man, also ne, ich habe so zwei Favoriten. Einer ist der fünfte I Have Four Sons All Named for a Man We Lost to War.
Das ist der mit dem Death Metal Riff auch.
Genau, ja. Und da habe ich auch aufgeschrieben, da ist auf jeden Fall so ein richtig schönes Nightmare Riff drin gefühlt, so, also da kann ich auf jeden Fall verstehen.
Okay.
Warum du den auch gut findest. Der ist unter 4 Minuten, was ich persönlich geil finde. Also da hat man das Gefühl, die haben den und der hat so geile Industrial-Einwürfe und das Ende ist geil, Chaos. Der ist einer meiner Favorites hier drauf. Und der letzte Song. 9 Minuten, auch hier geht's wieder schwarzmetallisch los und ich finde den Song mit Abstand am interessantesten, weil er, also ne, eigentlich hat er nur 7 Minuten und der Rest ist so Ambient-Ausklang. Aber der vereint alle Sachen, die ich an der Platte gut finde, in einem Track. Also hättest du mir die Band gezeigt und nicht hör dir mal die ganze Platte, sondern hör dir nur mal den Song an, hätte ich das wahrscheinlich insgesamt viel mehr gefeiert, weil das für mich so rittersportmäßig, quadratisch, praktisch gut, sehr gut. Alles, was diese Platte kann und auch zeigen will, in diesem Song gut verpackt ist, wie ich finde.
Glaubst
Black
du?
Metal, Industrial, Atmo, Ambience, definitiv der Favorite.
Glaubst du, dass dir die Platte instrumental besser gefallen würde?
Nee. Ich glaube, sie würde mir besser gefallen, wenn diese Dream-Pop-Shoegaze-mäßigen Vocals weniger wären. Weil ich finde es schon passend, aber ich finde, mit so einem Gewürz, mit so einer Zutat muss man nicht so inflationär umgehen. So, weil ich finde, hätte man das ein bisschen weniger gemacht und vielleicht auf der ganzen Platte sogar 2, 3 nur Instrumentalnummern gehabt, dann glaube ich, dass ich das spannender und aufregender gefunden hätte. Weil das, was die da ja machen mit diesem Vocal-Stil, das ist ja sehr, sehr gekonnt. Das ist ja nicht billig.
Ja, ja, es ist aber natürlich sehr konsequent. Ne? Im Grunde genommen, man könnte fast sagen, du hast das Gefühl, als wenn zwei Bands Proberäume nebeneinander hätten und aus dem einen Raum hörst du nur die Vocals und aus dem anderen hörst du nur die Instrumentals irgendwie.
Ja, und so weit würde ich nicht gehen.
Ja, es ist übertrieben gesagt, aber ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, dass ich schon denke, dass es dazugehört, dass die Vocals konsequent und auch, ich sag mal, inflationär ist jetzt nicht der Begriff, aber wenn das jetzt, hätte das jetzt traditionellere Vocals, Black Metal Vocals, wären die auch überall da, wo jetzt die Klavo
sind. Geil wäre eine Mischung gewesen. Ab und zu so ein, es gibt so Momente, da sind so düstere, fiese Chöre, so ganz weit hinten im Mix, das finde ich auch geil.
Es gibt auch so, Black Metal Vocals hier und da, extrem leise gemischt, du du kannst fast, und extrem verzerrt auch, du kannst fast gar nicht die orten.
Ich hätte mir eine Mischung, das ist ein bisschen ausgewogener, weil ich halt, also und ich glaube, dann hätte ich das spannender gefunden, aber wie gesagt, ich bin aber trotzdem auch großer Fan von sich zu entscheiden, das ist unser Stilmittel, das ist unser Element und das einfach durchzuziehen. Im schlimmsten Fall musst du dir die Platte ja nicht anhören und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie mir wieder anhöre, aber vielleicht mal, wenn ich sie mir wieder anhöre, dann wahrscheinlich in dem ähnlichen Setting, was du beschrieben hast, nachts aus dem Fenster gucken oder gerne höre ich auch sowas bei Zugfahrten.
Ja, auch nachts Autofahren, da ist die Platte auch super.
Die zweite Hälfte finde ich besser auch bei der Platte, das muss auch gesagt werden.
Okay, interessant. Ja. Ich, für mich ist die Platte tatsächlich durchweg. Natürlich habe ich Favoriten. Ja, den Song, den du gerade genannt hast, ist ein Favorit für mich. Der Opener ist ein Favorit für mich. Ich finde aber grundsätzlich, dass die Platte, die ist für mich so ein Klotz. Und ich finde jetzt, ich ertappe mich nicht dabei, dass ich irgendwann da sitze und denke, so jetzt drückt mal ein bisschen aufs Gaspedal oder jetzt macht mal das oder jenes, jetzt wird's langweilig, sondern ich finde, dass
ich auch nicht.
Ich finde, dass es in seiner Konsequenz extrem schlüssig ist und so einen atmosphärischen Brocken dir vorsetzt quasi und für mich funktioniert es quasi und geht auf und ich kann die Platte somit von vorn bis hinten konsequent durchhören und und irgendwie, es ist trippy. Ja, ich fahre meinen Film, ich schieb meinen Film irgendwie, wenn ich die höre.
Ja, trippy. Wie ist es dir mit der Stagknife-Platte ergangen? Nicht so trippy, nehme ich an.
Nee, nicht so trippy. Erster Eindruck war sofort Dead Kennedys, so. Aber wegen den Vocals vor allem, ja. Weil natürlich mit dem, Vibrato in den Vocals hier und da, muss man natürlich ein bisschen an Dead Kennedys denken. Was mir von Anfang an nicht so gefallen hat, aber das ist ein Grundproblem von mir, Sarkasmus, Humor in Musik ist immer ein bisschen schwierig so. Und wenn ich dann in so einer Leierstimme irgendwie vorgesungen bekomme, dass er Cola, aber nicht Pepsi trinkt, so, das sind so Momente, wo ich denke, so, ja, okay, ist jetzt nicht unbedingt so mein absoluter, also da connecte ich nicht so mit, aber
es ist Humor, das ist klar, ne?
Also, ja, natürlich, sage ich ja. Also, aber Humor und Musik ist ja für mich so eine Sache, die ganz, also die in 0,1% aller Fälle funktioniert. Von daher so ein bisschen schwierig. Also generell musikalisch so ein bisschen durchwachsen, aber ich finde schon, du hast halt so, wie soll ich sagen, ganz alten Punk- und Hardcore-Crossover so ein bisschen, ne? Also du hast melodischen Punk, du hast melodischen Hardcore, aber alles auch relativ oldschoolig auf jeden Fall. Das finde ich jetzt von der Grundsache nicht so schlecht. Reduziert und auf den Punkt, die meisten Songs zumindest. Was soll ich sagen? Zu viele Songs. Auf jeden Fall, die Platte ist mir ein bisschen zu lang.
Gehe ich tatsächlich mit. Es gibt definitiv nicht, dass die Songs schlecht sind, aber vier Songs weniger hätten es auch getan.
Total, auf jeden Fall. Ich bin so hin und her gerissen bei den Vocals. Manchmal finde ich es richtig cool, manchmal extrem anstrengend. Es gibt starke Momente wie schwache Momente. Also ich glaube, was ich sagen kann, ist, ich finde es sehr durchwachsen. Alles in allem nicht so mein Ding auf jeden Fall, obwohl ich gerne auch Hardcore und Punk höre. Aber das holt mich jetzt nicht 100% ab auf jeden Fall. Und ich finde, alles in allem, die starken Momente, die ich auf der Platte finde, wiegen nicht ganz auf, dass mir der Rest nicht so gefällt. So viel, das wäre jetzt immer mein Gesamteindruck.
Ich finde, so ein paar Sachen, die du angesprochen hast, also erstmal zu den Lyrics. Ich finde die Lyrics extrem stark. Für mich machen die Lyrics die Platte aus und dieser Zynismus, dieser zynische Humor, ich finde das sehr, sehr unterhaltsam. Ich finde die Texte auch sehr unterhaltsam und ich finde Lee Hollis vor allen Dingen auch als Texter extrem begabt. Und man merkt auch, dass da ein Native Speaker am Werk ist und dass das nicht irgendeine Kartoffel ist, die da jetzt irgendwie versucht, sich so mit so halbgaren
wie wir
Texten, ja, so, genau, einen abzubrechen. Und das finde ich sehr, und ne, ich war auch schon auf Lesungen von Lee Hollis, der schreibt auch Bücher mit Kurzgeschichten, und wenn man auf diesen Stil steht, und ich stehe da sehr drauf, dann feiert man das natürlich auch in der Form seiner Musik und in der Form seiner Texte in seinen Bands, und dementsprechend ist das für mich, das, was du angesprochen hast, eins der absoluten, also ich finde die Texte extrem gut, und für mich ist auch die Vocal Performance, ja, mit Dead Kennedys hast du absolut recht. Bin ja aber auch großer Dead Kennedys Fan, hat eine Band, die bei mir voll spät erst gezündet hat. Es war eine der Punkbands, die ich früh kennengelernt habe und nie verstanden hat, warum findet man das jetzt geil. Mhm. Das kam für mich sehr spät, Dead Kennedys. Und für mich ist unterm Strich, aber ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, ist für mich Lee Hollis einer der begabtesten Punksänger aller Zeiten. International. Ich meine, ne, er ist ja nun Ami, der in Deutschland wohnt, aber für mich, ich bin wirklich richtig, richtig Fanboy, was die Lyrics, was seine Kurzgeschichten betrifft, aber halt auch die Performance, es ist halt auch immer geil, dem Typen zuzusehen, sowohl wenn er auf der Bühne liest, als auch auf der Bühne als Sänger performt. Mich hat das auch sehr, sehr geprägt, muss ich sagen. Also die Platte und Lee Hollis und Steak Knife waren für mich musikalisch, die hat mich nicht nur in meiner was ich gut finde von der Soundästhetik, sondern glaube ich auch so vom Songwriting, was ich selber mache, auch wenn das vielleicht nicht direkt erkennbar ist, sehr, sehr geprägt. Ja, also ne, für mich ist das, was du ankreidest in, oder was dir nicht unbedingt 100% zusagst, sind für mich die absoluten Topseller, warum ich diese Band geil finde. Und genau, Soundästhetik, der Humor, das Songwriting hat mich sehr geprägt. Was sagst du denn zum Sound der Platte?
Ja, die Platte, ich hab mich natürlich ein bisschen belesen, dass das produziert wurde von Jonathan Burnside in Kalifornien, also in den USA, die Platte auch aufgenommen wurde, der unter anderem auch Faith No More und NoFX gemacht hat. Ich finde, dass die Platte deutlich roher klingt als das, wenn ich an NoFX, also NoFX oder Faith No More denke. Und denk mir auch so ein bisschen, dann hätte man vielleicht mit dem auch gar nicht aufnehmen müssen. Vielleicht hätte man sich die Arbeit nicht machen müssen.
Simon, zu meiner Schande, das, was du gerade sagst, wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht so. Ne? Ja, das ist jetzt, ich lerne hier gerade was über die Platte, was ich nicht wusste, was ich total super finde.
Es ist super interessant.
Weil ich mir auch denke, so, ey, ich dachte immer vom Sound, das klingt so, als hätte jemand, der sehr talentiert ist, die Platte irgendwie in einem Live-Setting im Proberaum angefangen. So klingt die auch.
Absolut,
und ich meine das mit allem, das meine ich wirklich nur positiv so. Es gibt offensichtlich keine Doppelungen, zumindest, also es gibt kein Double-Tracking, ich höre das nicht. Und was mir bei der Band mega gut gefällt, die Gitarren sind hart rechts, links, pant, und die Gitarren machen fast in jedem Song durchgängig immer was anderes. Mhm. Außer vielleicht in der Hook. Und das finde ich extrem gelungen. Also es ist ein gutes Beispiel, warum eine Band zwei Gitarristen hat.
Mhm. Ich finde die Stimme, weißt du was, ich glaube, der Begriff, der mir einfällt, und das ist eigentlich ganz witzig, weil da kommen wir jetzt vielleicht zu einer Überschneidung zwischen Pyramids und Steak Knife. Ich finde die Vocals manchmal ein bisschen affektiert. Und ich glaube, das könntest du über die Vocals bei Pyramids wahrscheinlich auch sagen, obwohl es ein aus so einem
affektiert. Ich weiß natürlich, was das Wort bedeutet,
also sehr,
aber beschreib mal, was du meinst.
So ein bisschen übertrieben, gekünstelt oder, ja, ich finde, die sind
Doch, das stimmt, ja. Aber das ist für, ich hab das von Anfang an so, also wenn ich mir, du hast die Band ja noch nicht live gesehen, aber wenn ich den Typen auf der Bühne singen sehe, das ist für mich eine schauspielerische Leistung, so, ne, dieses, was du als affektiert hörst, und das ist auch vollkommen legitim, weil du ja das Live-Setting nicht vor Augen hast, das ist für mich eine fast wie so eine Stand-up Spoken Word Performance, und so agiert der auch auf der Bühne. Ist ein sehr, sehr charismatischer Mann, wie ich finde, sowohl von den Texten als auch von der Performance. Aber ich verstehe, wenn man das nur auf Platte hört, was du meinst. Aber das muss man Yellow Biafra auch unterstellen.
Natürlich.
Und das finde ich jetzt total geil, beides.
Würdest du sagen, dass er sehr offensichtlich von Yellow Biafra nicht nur gesangsmäßig?
Das weiß ich nicht, und das kann ich überhaupt nicht zu sagen. Also ich kann auch einschätzen, dass ein Typ ist, der sagt, lass mich damit in Ruhe, das weiß ich nicht. Es interessiert mich aber auch nicht, weil ich bin ja Fan, und ich muss mir jetzt über seine Gefühle, wie ich darüber denke, keine Sorgen machen. Aber ich bin einfach Fan von dem Gesangprodukt und nehme das als das an, wie ich es empfinde, wie ich es wahrnehme. Es würde mich nicht wundern, wenn er das schon mal gehört hätte.
Ja, aber, ne? Mit
aber für also mich macht er das mindestens genauso gut.
Ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe mich ein bisschen belesen, die Band und auch, also Fans sowie Bands sind sich über den Dead Kennedys Einfluss einig, auf jeden Fall.
Cool.
Ich sag mal so, es gibt für mich Highlights auf der Platte und Lowlights auf der Platte und das ist wahrscheinlich ein bisschen unorthodoxer. Was mich wirklich nervt, oder nicht wirklich nervt, die Songs, die mir nicht gefallen, sind Rednecks and Lipstick und
Song Nummer 3, absoluter ja. Killer.
Und Smokin' Drinkin', ich finde diese...
Oh, Wahnsinn.
Ah, furchtbar. Ich finde diese komischen, wieder diese...
Geschaffelte.
Diese schrulligen Chöre irgendwie, das klingt für mich alles so ein bisschen nach Klamauk.
Ha.
Ja, also so, so,
ja, so empfinde ich das nicht, aber interessant. Also deswegen frage ich dich um genau das ungefiltert zu hören, so, ne?
Highlights auf der anderen Seite. Also witzigerweise der Song, der mir mit Abstand am besten gefällt, ist der letzte Shotgun. Man muss dazu sagen, dass danach offensichtlich noch Hidden Tracks kommen, die, warum man die dann nicht einfach mit ihren entsprechenden richtigen Songtiteln auch noch auf die Platte gepackt hat, weiß ich nicht. Warum man 3 Songs über 7 Minuten streckt, ohne zu sagen, wie die anderen heißen. Shotgun selbst aber, der offizielle letzte Track, der hat am meisten reingehauen. Ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen mit der härteste Song irgendwie, der ja am meisten in Richtung Hardcore schiert vielleicht. Ansonsten hat mir noch gefallen, Driving in a Dead Man's Car hat irgendwie einen sehr guten
Drive. Der hat einen geilen Vibe.
Genau.
Diese Single-Note-Gitarren und so.
Und Hell Yeah habe ich so ein bisschen in Klammern aufgeschrieben. Ich bin jetzt nicht mega Fan des Songs, aber ich finde die Energie des Songs gut und der knüppelt halt schön nach vorne. Und ich würde sagen, der gehört schon mit kleinen Abstrichen vielleicht schon noch mit zu meinen Highlights. So, das sind so meine 3 Highlight-Songs auf jeden Fall auf der Platte. Und ich finde, wenn die Sachen schnörkelloser und vielleicht, das kann man zum Beispiel über Shotgun sagen, der Song ist irgendwie unmelodischer als andere. Der ist irgendwie härter, der ist riffiger und weniger melodisch. Und ich finde, diese Momente ist vielleicht jetzt auch keine Riesenüberraschung als jemand, der grundsätzlich mehr Hardcore als Punk hört, dass mir die Songs dann ein bisschen besser reingehen. Aber Shotgun hat mich tatsächlich abgeholt und ich bin auch froh, dass ich, wie soll ich sagen, mich durch die Platte so ein bisschen durchgebissen habe, weil wir hatten das vorher schon, es sind sehr viele Songs auf der Platte und was mir dann irgendwann, wenn mir die Musik jetzt grundsätzlich nicht mega gut gefällt, ist es natürlich so, dass dir irgendwann ab der Hälfte der Platte so ein bisschen die Aufmerksamkeit flöten geht, so, ne, und ja, ich bin aber aufgrund von Shotgun allein, der Song, der hat mich auf jeden Fall komplett abgeholt und ja.
Für mich sind die Highlights die ersten 3 direkt Big Mistake, Power Killer und der 3. von dir nicht so gemochte Rednecks in Lipstick. Und dann definitiv Hell Yeah Nummer 8, der absolute Überhit der Platte und Driving in a Dead Man's Car. Der neben Hell Yeah wahrscheinlich der geilste ist für mich persönlich. Wie gesagt, es sind 16 Tracks. Wie gesagt, der letzte Track Weird mit 7 Minuten mit noch so anderen Sachen dabei. Man hätte die Platte auch richtig auf so 12 Songs mit nur Hits runterkürzen können.
Voll.
Das kann man über viele Platten sagen und ich nehme das der Platte in keinster Weise übel. Mir gefällt der Sound einfach der Platte auch sehr, sehr gut, ne? Also wenn man sich die auf Kopfhörern anhört, ich hatte das ja eben schon gesagt, dass man so richtig hört, das fühlt sich sehr, sehr live an. Der Gitarrist links macht was anderes als der Gitarrist rechts. Ich finde die Chöre übrigens auch sehr, sehr geil und wenig Doppelungen, es gibt irgendwie kein Netz, keinen doppelten Boden und trotzdem klingt Vocals sind furztrocken. Das finde ich auch immer einen gewagten Move, aber das ist auch sehr Yellow Biafra-mäßig, so, ne? Und bei Lee Hollis, aber wie gesagt, das, was du affektiert nennst, für mich ist das so, hat das für mich viel Charisma, so, ne? Und man merkt, dass das so was wie so eine Theatervorstellung ist, die Vocal Performance. Und dazu passt dieser unglaublich trockene Vocal Sound auch sehr, sehr gut. Das Cover ist der Wahnsinn. Ich mag diesen Comic-Style sonst nicht so, aber bei Steak Knife, keine Ahnung. Also ich hätte das gerne als Poster, das würde ich mir gerne rahmen.
Cover finde ich auch cool. Der Typ Frank Kotzek, ich weiß nicht, ob der Ami oder Deutscher ist, hat ja auch Melvins Cover unter anderem gemacht. Von daher auch. Also, ne, das ist so interessant irgendwie. Produktion von einem sehr namhaften Typen, Cover-Artwork von einem sehr namhaften Typen. Nochmal kurz, was du zu den Vocals sagst. Ich glaube, der affektierte Eindruck kommt bei mir auch daher, weil die Vocals humoristisch sind. Die Lyrics humoristisch sind. Und diese Kombination aus sehr gekünstelten, damit meine ich jetzt nicht künstlich, sondern sehr künstlich,
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Ja, sehr gekünstelten Vocals und dann aber Pepsi versus Cola Lyrics, das ist halt, ich glaube, das macht für mich diesen affektierten Eindruck. Wenn die Lyrics jetzt super abstrakt wären oder so, vielleicht würde ich da eine andere Connection zu haben. Wenn ja der Vocal-Stil sehr spezifisch ist, aber auch die Lyrics extrem weird wären oder so, glaube ich, könnte ich damit besser als mit dieser Mischung aus Humor und ja, den Vocals halt.
Was mir insgesamt, also unterm Strich gut gefällt an der Platte, wie ich schon gesagt habe, also die Lyrics, da sind auch viele geile Punchlines drin, die ich sehr mein Leben lang im Kopf behalten habe, die ich einfach lyrisch sehr, sehr stark finde. Ich finde, dass die Songs sehr abwechslungsreich sind. Das empfindest du vielleicht anders, aber ja. So, ich finde, wie ich die Platte höre, weil ich finde die Songs sehr catchy. Ich finde, fast jeder Song hat eine gute Hook. Mhm. Manche sind stärker als andere, aber insgesamt gibt es keine Songs, die Unsinn sind, die nicht funktionieren. Also vom Songwriting funktioniert das alles. Also das Songwriting finde ich extrem gut. Und viele der Songs sind halt auch um 2-2,5 Minuten. Nur die wenigsten Songs haben eine 3 davor. Das ist zum Beispiel was ich persönlich überhaupt nicht hinkriege, kurze Songs zu schreiben. Aber vielleicht im nächsten Leben. Aber bei Steak Knife funktioniert das sehr, sehr gut. Und ich finde, der Albumtitel, das ist ja auch so, ja, so ironisch, humoristisch, aber halt auch einfach. Ich finde,
dass der Albumtitel
Songs Men Have Died For, ich finde, der fasst den lyrischen Kontext dieser Platte extrem gut zusammen. Allen Punkrock-Freunden draußen, Hardcore-Freunden, Punk-Freunden, hört euch die Platte mal an, wenn ihr sie nicht kennt. Da sind echt ein paar richtig gute Hits drauf und mich persönlich erinnert, du hast vorhin gefragt, was ich mit dieser Platte verbinde, mit dieser Band. Ich verbinde gute, unschuldige Zeiten als Jugendlicher damit, so, ne? 90er Jahre, alles war aufregend, alles war wild und jede neue Platte, die man bekommen hat, natürlich 1000 Jahre vor, man hat viel Geld, um sich Platten kaufen zu können und insbesondere vor Spotify und so ein Scheiß oder YouTube sogar, das ist definitiv eine der Platten, die man in die Hand gekriegt hat und man hatte das Gefühl, Alter, ich hab einen neuen Schatz. Mhm. Und so hat man die dann auch jahrelang behandelt. Ich behandle sie bis heute so. Und da ist man dann vielleicht auch, und dann können wir das vielleicht auch hier beenden, ist man dann im Nachhinein vielleicht auch etwas mehr forgiving, so ein bisschen romantisiert man halt auch einfach, weil man neben der eigentlichen Qualität der Songwritings halt vor allen Dingen halt auch immer damit verbindet, was hat das in einem ausgelöst, ne? Wie hat man sich damals gefühlt, als man die Platte entdeckt hat?
Ja. Fair enough. Hast du die Platte irgendwie auf CD oder Vinyl?
Ich habe sie tatsächlich immer auf CD gehabt, dann irgendwann verloren und mir sie wieder, und das habe ich nur bei ganz wenigen, das habe ich bei zwei Platten gemacht. Bei Hass mit Gebt der Meute, was sie braucht, eine absolute Überplatte, hätte ich dir eigentlich auch schicken können. Und der Songs Men Have Died For von Steak Knife gemacht. Die habe ich mir wieder richtig original auf Jewel Case gekauft, um dieses Feeling von damals wieder zu bekommen. Aber ich habe sie zum Beispiel nicht auf Vinyl.
Ja, es ist, habe ich nämlich auch irgendwie, es gibt ja auch nicht viele Pressungen davon. Es gibt.
Schenkt mir bitte mal einer diese Platte auf Vinyl, bitte.
Ja, es gibt, ich sehe hier gerade, die wurde auf Vinyl gepresst 2014 und natürlich original 1997. Aber auf jeden Fall, es gibt die zwei Vinylpressungen und es gibt zwei CD-Pressungen, wie es aussieht. Also auf jeden Fall nichts, was jetzt endlos.
Die hat jetzt nicht endlos viele Platten verkauft,
genau.
Davon bin ich auch nie ausgegangen. Wenn du die Band mal zu Heyday-Zeiten sehen willst, es gibt ein Video, sogar mit absolut okayer Soundqualität, live in Bielefeld im AJZ 1997. Und genauso wie die Band da war, habe ich sie auch in Bremen im Wehrschloss gesehen, auch 1997, glaube ich, war das. Guckt euch das, und da kriegst du so ein bisschen so ein Feeling halt auch für Lee Hollis als Frontmann selber. Ansonsten ist, glaube ich, alles gesagt. Zwei sehr, sehr unterschiedliche Platten mit sehr unterschiedlichen Meinungen. Besser hätte es wieder nicht laufen können, finde ich.
Bitte nochmal, ich habe den letzten Satz nicht gehört.
Ich habe nicht zugehört. Ich finde, besser hätte es nicht laufen können. Zwei unterschiedliche Platten mit sehr, sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen und Meinungen dazu. Dafür ist dieses Format da. Kultklopper, Underground-Perlen. Simon, vielen Dank auf jeden Fall für eine Platte, die ich nicht auf dem Schirm hatte und ich wahrscheinlich irgendwann definitiv wieder hören werde, aber dann in einem Setting, wo ich weiß, dass ich sie nicht so analytisch hören werde, um mich auf eine Folge vorzubereiten, sondern mehr auf mich wirken lassen kann.
Ich schicke dir auch trotzdem nochmal den instrumentalen Link, weil tatsächlich die Platte da passiert musikalisch genug, um dafür, dass es als Instrumental nicht langweilig ist. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Und natürlich wirkt die Platte deutlich blackmetallischer dadurch auch, ne, wenn du die Vocals rausnimmst. Ja, ansonsten, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt habt ihr natürlich auch die Hausaufgabe, euch beide Platten anzuhören. Ist klar.
Ist klar.
Und dann in die Kommentare zu schreiben, was ihr besser findet.
Macht es mal. Also, ihr müsst auch nicht mal schreiben, was ihr besser findet, sondern dürft ihr. Ja, okay, schreibt, was ihr besser findet. Könnt meistens gewinnt Simon dann sowieso mit seiner edgy Underground-Meinung. Ist mir aber egal. Schreibt einfach mal rein, was ihr besser findet. Und ich hatte im März Geburtstag, schenkt mir mal jemand bitte die Steakknife-Platte auf Vinyl.
Good luck, sage ich dann
nur. Nicht immer eure bekloppten Bierspenden, ich will diese Platte haben.
Genau, statt Bierspenden ab jetzt German Compliments und Steakknife-Platten für Hanno.
Ja, ansonsten, Simon, ich bedanke mich. Hat mir Spaß gemacht, endlich wieder abzunörden. Da sind wir auch wirklich gut drin. Ne? Also dafür sind wir hier. Ich hoffe, ihr da draußen habt euch gut unterhalten gefühlt. Beste Grüße gehen raus an Pyramids, an Steakknife, an Simon und an mich. Habt einen schönen Resttag. Tschüss.
Ciao. Serve one master. That is destruction. Ast rein, Ast raus.